Herz-Kreislauf-Erkrankungen stehen seit Jahrzehnten an der Spitze der Todesursachen. Und dabei könnten wir sie fast vollständig verhindern. Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast zum Thema Präventivmedizin. Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt und einer neuen Folge zum Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich möchte mit euch heute ein paar Zahlen durchdenken und einordnen, wie sehr die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also die Herzinfarkte und Schlaganfälle vor allen Dingen, an Stelle Nummer 1 des Todesrankings stehen. Und jetzt sagt ihr vielleicht erstens, ja, ist doch trivial, das weiß ja jeder. Und zweitens, was soll man denn dagegen tun? Und genau auf die zwei Punkte möchte ich eingehen, nämlich zum einen ein paar sehr, sehr eindrückliche Zahlen, die für euch wahrscheinlich auch neu oder überraschend sind, in der Ausprägung diskutieren und zum zweiten eben aufzeigen, dass das total unnötig ist. Also der Killer Nummer 1, der sollte eigentlich auf Platz 10 oder noch weiter hinten stehen, wenn man über Sterberisiko und Todesursachen spricht. Und jetzt ist es eben so, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Europa, weltweit, in der entwickelten, den Schwellenländern, überall in allen Ländern sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf Platz Nummer 1. Ich habe schon gesagt, das sind vor allen Dingen die Herzinfarkte und die Schlaganfälle, also die ischämischen Schlaganfälle gibt es ja zwei verschiedene Arten und man kann auch so eine Blutung haben bei dem Aneurysma, aber die meisten Schlaganfälle passieren genau wie beim Herzinfarkt so, dass sich eben durch eine Plakruptur und dieses kleine Gerinnsel, das dann im Gefäß weiter nach hinten rutscht und das natürlich nach hinten raus immer kleiner und dünner wird, weil es sich weiter verästelt, das Gefäß irgendwann verschließt und der Gewebeteil, der dann dahinter liegt, beim Herzinfarkt eben der Herzmuskel und beim Schlaganfall dann ein Teil des Gehirns nicht mehr mit frischem, sauerstoffreichem Blut versorgt wird und dann beeinträchtigt wird oder gar ganz abstirbt. Und es gibt auch so Kolibris, zum Beispiel Mesenterialischämien, wo man wie einen Infarkt auch im Magen-Darm-Trakt haben kann oder Niereninfarkte oder so, aber das ist sehr selten. Also das Gros, das sind eben die Herzinfarkte und Schlaganfälle. Und die sind überall auf Platz 1 und auch bei Männern und Frauen. Und besonders bei den Frauen, es ist ein bisschen überraschend manchmal. Also viele Frauen, die denken, glaube ich, oder so habe ich es selber schon erfahren, wenn man sie fragt, was glaubst du, was ist so statistisch das, was dich am ehesten in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren in die nächste Dimension katapultiert, dann sagen die oft Brustkrebs. Und das ist nachvollziehbar, weil für Brustkrebs, da werden viele Awareness-Aktionen gemacht und Spendenläufe. Also da ist relativ viel Bewusstsein da. Aber wenn man sich nüchtern die Zahlen anguckt, dann sterben pro Frau, die an einem Mammakarzinom, also einem Brustkrebs, verstirbt, 10-mal so viele Frauen an einem Herzinfarkt oder Schlaganfall. Also da ist ein großes Mismatch zwischen der subjektiven Risikowahrnehmung und dem tatsächlichen Risiko. Und das ist also ein Punkt, den ich euch anbieten wollte, weil viele Leute schon wissen, ja, Herzerkrankungen, so Schlaganfälle, da sterben viele Leute, aber das ist eben wirklich, ich habe es gesagt, überall auf der Welt, in absoluten Zahlen, in relativen Zahlen, das ist immer mit Abstand der Killer Nummer 1, ist vor sämtlichen Krebsarten und Krebs zusammen. Und speziell bei den Frauen eben dieses Mismatch oder dieses Verhältnis von 10-mal so viel kardiovaskulären Erkrankungen wie Brustkrebserkrankungen als Todesursache da auf der Liste stehen. Ich glaube, das ist vielen nicht so bewusst. Und der zweite Punkt zu den Zahlen ist, dass viele Leute, glaube ich, denken, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das ist so eine Erkrankung des alten Menschen. Und da ist es zum einen so, dass wenn man nüchtern wieder guckt, okay, wie viele Herzinfarktpatienten sind denn unter 55, dann sind das 32% in einer großen multizentrischen Erhebung. Also ein Drittel aller Leute sind eigentlich noch richtig jung. Natürlich sterben die meisten Leute dann irgendwie in höherem Alter am Herzinfarkt. Und von diesen jüngeren Patienten schaffen es zum Glück auch sehr, sehr viele, weil einfach die Akutmedizin heute so gut ist. Wir haben in Deutschland ein super ausgebautes Herzkatheternetz. Also da liegt eigentlich jeder innerhalb von 60 Minuten auf dem Kathetertisch, wenn er einen Herzinfarkt hat. Und das wird präklinisch im Rettungswagen anhand eines EKGs schon erhoben, wenn das so ein gefährlicher STEMI, so nennt man die Infarkte, wo man wirklich dann flott hinterher sein muss. Das wird im Rettungswagen erkannt, dann wird er telefonisch in der Klinik angekündigt und dann ist da praktisch keine Wartezeit, sondern der wird von der Trage aus dem Krankenwagen auf den Kathetertisch geladen und hat dann eben ein sehr gutes Outcome oder kann sich Hoffnung machen, dass er das super gut überleben wird. Und das war vor 10, 20, ja, auf jeden Fall 20, 30 Jahren noch ganz anders, weil wir da einfach die Möglichkeiten dieser Akutmedizin noch nicht hatten und die Herzkatheter, der Ausbau des Herzkathetennetzes auch lange nicht so vorangeschritten war wie heute, wo da eigentlich jeder in Deutschland dann innerhalb von einem sehr kurzen Zeitraum Zugang zu hat. Und der zweite Punkt, weswegen es sich aus meiner Sicht lohnt, die Herz-Kreislauf-Erkrankung eben nicht als Erkrankung des alten Menschen zu betrachten, ist einfach die Krankheitsentstehung. Also wenn man auf die Pathophysiologie guckt, das habe ich an anderer Stelle hier im Podcast recht ausführlich erklärt, dann ist es einfach so, dass das im Kindesalter letztlich anfängt. Es gibt, das hatte ich da auch wiederholt erwähnt, zum Beispiel diese Studien oder histopathologischen Untersuchungen von US-Veteranen, die im Krieg, im Irakkrieg zum Beispiel gefallen sind. Und das waren junge Kerle, die waren 20, 25 Jahre alt. Und dann hat man die Gefäße untersucht und hat gesehen, da ist manifeste Atherosklerose. Die waren weit weg vom Herzinfarkt. Also wahrscheinlich hätten die erst mit 50, 60, 70 irgendwann ihren Herzinfarkt bekommen, aber dass eben die Krankheitsentstehung schon progredient ist, das konnte man da überall nachweisen. Und da gibt es verschiedene Blickwinkel und Studiendesigns, mit denen man eben diesen Grundgedanken, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sich in frühen Jahren manifestieren und immer nur weiter akzelerieren und schlimmer werden, und man nur, und das ist eben der Witz dann in der Prävention und in der Primärprävention, man den Verlauf verlangsamen kann, aber nie aufhalten oder rückgängig machen, dass da eben dieser eigentliche Präventionsmöglichkeitsraum drin ist. Also es ist zu kurz gedacht oder richtig dappig, auch bei vielen anderen Erkrankungen, aber eben erst recht bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil wir da keine Möglichkeit haben, diesen pathophysiologischen Prozess reversibel zu gestalten, dass man sehr frühzeitig sich systematisch eben aufstellt, insbesondere wenn man erhöhtes familiäres, also genetisches Risiko hat und eine Prädisposition vorliegt. Und da gehört zum Beispiel, dass man einen gut eingestellten Blutdruck hat, weil in der Studie, die ich da erwähnt hatte, von den 32% aller Herzinfarktpatienten, die unter 55 Jahre alt waren, da hatten 73% eine arterielle Hypertonie, also einen Bluthochdruck. Und die alle werden auf eine Art eine Hyperbeta-Lipoproteinämie gehabt haben. Das ist das komplizierte Wort für zu viele atherogene Lipoproteine, also so Transportschiffchen im Blut, die Fettsäuren und Triglyceride und Cholesterin transportieren. Das können wir nicht einfach so ins Blut geben, weil das ist hydrophob. Das heißt, Glucose oder Hormone und alles mögliche, Elektrolyte, das können wir einfach so ins Blut geben, aber das Fett nicht. Das ist wie mit der Salatsoße und dem Essig und dem Öl. Ja, wenn ich das Öl dazu kipp, dann bilden sich so kleine Bläschen. Und genauso ist es im Blut so, dass ich eben die Triglyceride oder diese Fettsäuren und das Cholesterin nicht einfach ins Blut geben kann, sonst würden sich irgendwelche komischen Klumpen bilden, sondern ich muss die verpacken. Und das sind die Lipoproteine. Und wenn ich jetzt von denen zu viele habe, dann habe ich Hyperlipoproteine, und weil es die Atherogenen, also die Atherosklerose maßgeblich machen, die Beta-Lipoproteine sind und das dann im Blut ist, habe ich also die Hyper, zu viel Beta für die Beta-Lipoproteine, Hyperbeta-Lipoproteinämie im Blut. Und da kann man das LDL-C bestimmen, das ist so der Standardwert, der von den Kassen bezahlt wird. Viel klüger und pfiffiger ist es aber aus verschiedenen Gründen, den ApoB-Wert zu bestimmen, weil der enger mit dem Risiko korreliert oder einfach der beste Risikoparameter ist, den wir aus dem Labor messen können. Auch besser als Non-HDL-C und Gesamtcholesterin sowieso. Also, ich will es nicht zu sehr verkomplizieren. Wichtig ist, LDL-C ist ein guter Marker, der bessere ist aber das ApoB, und das würde ich bestimmen lassen. Und dann würde man eben bei diesen Menschen sehen, die da im Irakkrieg gefallen sind und schon Atherosklerose hatten, dass die alle auch erhöhte ApoB- oder LDL-C-Werte hatten. Und dass eben in der, ja, vor dem Hintergrund, dass man die Physiologie oder die Pathophysiologie, die Krankheitsentstehung recht gut versteht, nämlich weiß, dass diese Fettzellen sich dann in die Gefäßwand, also das Endothel, dieses teflonartige innerste Inlay in den Gefäßen, dass sich das da einlagert und das dann die Atherosklerose, also diese ja, Gefäßschädigung und die Plaquebildung letztlich macht, die dann irgendwann dazu führt, dass es eben zum Herzinfarkt zum Beispiel kommt. Und wenn man da frühzeitig sich gut aufstellt und eben guten Blutdruck hat, niedrige Fettwerte von diesen Lipoproteinen, wenig Entzündungsaktivität und so weiter und so fort, dann senkt das eben das Risiko, so ein Ereignis insgesamt im Leben zu haben, aber eben auch in frühen, jungen Jahren. Und dass jemand wirklich in seinen 30ern, 40ern irgendwie da einen Herzinfarkt erleidet, das ist natürlich zum Glück eine Rarität. Auch das habe ich erlebt. Also mir ist mal ein 43-jähriger junger Mann, der in die Klinik kam, einfach unter den Händen weggestorben. Der ist reinspaziert, hat gesagt, ja, ihm ist irgendwie ein bisschen übel und er hat so komisch Halskratzen. Also es war sehr unspezifisch. Das EKG war auch noch unauffällig und dann ist er innerhalb von Minuten, der hatte, glaube ich, wie eine Vorahnung von diesem Ereignis, ist er einfach klinisch richtig schlecht geworden, wurde reanimationspflichtig und ist dann trotz dieser Intensiv-Karacho-Medizin noch in der Notaufnahme verstorben. Es war also sehr dramatisch und tragisch. Und sowas ist natürlich die krasse Ausnahme. Aber auch wenn dieser Mensch das überlebt hätte, dann war er auf eine Art viel zu spät, weil hätte man ihn mit 43 Jahren noch gekriegt und erwischt und dann eben reaktiv Blutdruck eingestellt und Lipoproteine eingestellt und, dann hätte er trotzdem ein sehr hohes 10-Jahres-Risiko eben in seinem individuellen Fall gehabt. Und hätte man 10, 20 Jahre früher sozusagen die langfristige Trajectory geändert, hätte gesehen, da ist eine genetische Vorbelastung. Wir setzen jetzt alles daran, wirklich diesen Menschen optimal aufzustellen mit Lebensstilinterventionen und mit medikamentöser Therapie. Dann hätte man ja dieses sehr hohe relative und absolute Risiko bei diesen Menschen deutlich senken können und den Herzinfarkt vermeiden. Und das gilt für jeden. Also aus meiner Sicht, wenn man eben frühzeitig Risiko erhebt, dann kann man es auch managen und dann würden die Herz-Kreislauf-Erkrankungen niemals an Platz 1, sondern vielleicht an Platz 10 oder noch weiter hinten stehen. Also aus meiner Sicht muss heute niemand in der westlichen Welt an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben. Das heißt, mit dieser Folge möchte ich euch in erster Linie sensibilisieren. Also auch wenn für euch die Herz-Kreislauf-Erkrankung ein total abstraktes Konzept ist, mit null Realitätsbezug zu eurem Alltag, lade ich euch ein, empfehle euch dringend, wenn ihr das nicht gemacht habt bisher, einmal ein Lipidpanel im Labor bestimmen zu lassen. Dazu gehört eben das LDLC, der ApoB-Wert aus meiner Sicht noch besser, kostet 20, 30 Euro als Selbstzahlerleistung. Und es ergibt auch Sinn, den LP-Klein-A-Wert zu bestimmen. Das ist nämlich der Wert, der bei 10% der Bevölkerung ungefähr erhöht ist. Und das ist ein sehr aggressives Lipoprotein, kann man sagen. Und wenn man da eine Erhöhung hat, und das kann man eben im LDLC und ApoB nicht sehen, das wird dann nur indirekt mit abgebildet, dann hat man auch ein deutlich erhöhtes Risiko. Und es gibt auch Risikorechner, die diesen LP-Klein-A-Wert mit in die Risikokalkulation integrieren. Den kann ich auch in den Shownotes verlinken. Und das ist ein super Tool oder eine super Möglichkeit, um eben Risiko in Bezug auf diese Beta-Lipoproteine im Labor rauszulesen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Baustein, sowas zu machen und zwar auch in frühen, jungen Jahren. Also ihr müsst euren LDLC, besser ApoB und im Idealfall auch LP-Klein-A-Wert kennen. Die anderen Sachen, die sind ein bisschen naheliegend, aber dann doch wieder nicht so selbstverständlich, eben gerade wenn man erst in seinen 20ern, 30ern, 40ern oder 50ern ist, wenn man da nicht einen unmittelbaren Alltagsbezug irgendwie zu hat, also dass man zum Beispiel seinen Blutdruck misst. Warum sollte man als 30-Jähriger seinen Blutdruck messen? Die Wahrscheinlichkeit, dass man Bluthochdruck hat, ist deutlich niedriger als bei dem 70-Jährigen, weil die Prävalenz oder die Inzidenz einfach mit jedem Lebensjahrzehnt ansteigt. Nichtsdestotrotz gibt es 30-Jährige und die müssen nicht so aussehen von außen, die müssen nicht rauchen und übergewichtig sein, sondern da ist einfach eine genetische Komponente, eine Stresskomponente und dann kann es sein, dass ein 30-Jähriger Bluthochdruck hat. Und ich hatte im Studium immer so leicht erhöhte Werte oder hochnormale Werte, würde man sagen, nämlich systolisch so 140, ab und zu auch mal 145. Und damals war ich bei meiner Hausärztin und die meinte, ach Herr Binnermann, sich keine Sorgen, Sie sind doch noch so jung. Ja, ist doch gar nicht schlimm. Und die hat genau nicht verstanden, was das große Problem bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist, nämlich die langjährige, einfach stetig sich weiterentwickelnde Pathogenese. Und das habt ihr aber in diesem Podcast jetzt zum x-ten Mal von mir gehört. Das heißt, da ergibt es auch Sinn, den Blutdruck eben frühzeitig anzugucken. Und wenn man sieht, der ist so leichtgradig erhöht, dann kann man mit Lebensstil super dagegen arbeiten. Ich habe heute natürlich nämlich keine Medikamente. Es gibt aber vielleicht 35-jährige Patienten, die Vorbildpatienten sind und alles richtig machen und trotzdem Bluthochdruck haben. Die kann man dann auch mit Medikamenten einstellen. Und das ist unterm Strich ein sehr guter Deal, weil diese Medikamente gut vertragen werden, wenig Nebenwirkungen machen und aber man eben das Risiko für die Krankheitsentstehung der Arteriosklerose minimiert oder zumindest diesen einen kausalen Risikofaktor da ausschaltet. Also Blutdruckmessen gehört auch dazu. Ich könnte jetzt noch mehr zu Ernährung, zu Ausdauersport und so weiter sagen. Ich belasse es aber an dieser Stelle dabei, weil ich eben vor allen Dingen euch einladen möchte, überhaupt darüber nachzudenken, ob ihr diese Infos von euch habt, diese ganz basalen, grundlegenden zum Lipid-Panel und der Blutdruckmessung, weil das sind die ersten Schritte und damit würde ich mal zum Hausarzt gehen, vielleicht zum Check-up machen lassen. Der wird ab dem 35. Lebensjahr in Deutschland von den Kassen auch bezahlt. Das ist eine super Idee, sehr gute Zeitinvestition. In diesem Sinn danke ich euch einmal mehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Woche, haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Euer Moritz. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir heute gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcast. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie mir gern an mail@moritzbinder.com. Und wenn das, was ich hier erzähle, für dich Sinn ergibt und du herausfinden möchtest, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt, dann trag dich auf meiner Webseite für ein kostenloses Erstgespräch ein. Mach's gut und bleib gesund!